Deutschlandfunk, das war der Tag.
Die Devise lautet Impfen, Impfen, Impfen.
Die Worte von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Also, dieses Thema lässt uns weiterhin nicht los. Und damit guten Abend. Mein Name ist Sören Brinkmann. Auch wenn eigentlich fast alles gesagt ist und das nicht nur einmal, Impfen ist der zentrale Baustein, um aus der Corona-Pandemie rauszukommen. Eigentlich müsste die Kampagne viel schneller laufen, nicht nur in Impfzentren, sondern auch bei den Hausärzten. Mindestens für die nächsten Wochen wird es aber noch viel zu wenig Impfstoff geben in Deutschland. Alles bekannt und vielfach besprochen. Und trotzdem müssen wir heute mal wieder dieses Thema Impfen ganz an den Anfang der Sendung stellen. Denn wie das Impftempo beschleunigt werden könnte, wer wann impfen darf und welche Impfstoffe wie schnell zur Verfügung stehen, darüber haben heute die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gesprochen. Wir berichten vom Impfgipfel und hören den Chefentwickler eines großen Impfstoffproduzenten in Deutschland im Interview. Außerdem weitere Themen in dieser Tageszusammenfassung. Die Grünen haben ihr Programm für die Bundestagswahl vorgestellt und die USA und China liefern sich einen verbalen Schlagabtausch. Doch zunächst nach Berlin und zum Impfgipfel. Über die Ergebnisse Johannes Kuhn.
Sie konferierten wieder einmal länger als geplant. Nach einer gut 3,5-stündigen Telefonschalte gab Bundeskanzlerin Angela Merkel dann folgende Devise aus.
Wir wollen, und ab April können wir das auch, schneller und flexibler werden. Wir wollen, dass auch hier die sprichwörtliche und im Übrigen auch bewährte deutsche Gründlichkeit um mehr deutsche Flexibilität ergänzt wird. Die Devise lautet Impfen, Impfen, Impfen.
Impfen, 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 aber weiterhin fehlt es am Impfstoff. Eine Extralieferung hunderttausender BioNTech-Dosen ermöglicht zwar, die Hausärzte bereits in der Woche nach Ostern einzubinden. Doch in den ersten 3 Aprilwochen kommen wöchentlich nur 3 bis 3,5 Millionen Impfdosen in Deutschland an. Und lediglich ein Drittel davon ist für die niedergelassenen Ärzte reserviert.
Das bedeutet, dass die Lieferungen bei der großen Zahl von Hausarztpraxen, nämlich etwa 50.000, am Anfang noch pro Praxis recht gering sein werden, also etwa 20 Impfdosen pro Praxis.
20 Impfdosen pro Praxis wöchentlich. Ulrich Weigelt, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands, verbarg in der ARD seine Enttäuschung nicht.
Ich verstehe es nicht, weil die Bereitschaft ist da, die Lieferketten stehen, die Logistik steht. Und insofern fragt man sich, weswegen müssen wir jetzt warten? Auf was?
Der Bund garantiert den Großteil der anstehenden Lieferungen, nämlich mindestens 2,2 Millionen Dosen wöchentlich, den Ländern. Die bestücken damit ihre Impfzentren. Gerade das Kanzleramt hätte wohl eine stärkere Umschichtung in Richtung Hausarztverimpfung bevorzugt. Die Länder, wie Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet am Vormittag im Düsseldorfer Landtag, erteilten dem eine Absage.
Eines machen wir nicht. Den über 80-Jährigen, die jetzt seit Wochen auf ihren Termin warten, der in den nächsten Tagen stattfindet, denen jetzt die Impfdosen aus den Impfzentren wegnehmen, um sie den Hausärzten zu geben.
Richtig Fahrt aufnehmen wird die Hausarztimpfung den Plänen zufolge deshalb erst in der letzten Aprilwoche. Dann werden fast 5,5 Millionen Dosen erwartet. Das würde mehr als 3 Millionen für die Hausärzte bedeuten. Bis dahin sollen die Ärzte zunächst Menschen mit Vorerkrankungen impfen. Bei Hausbesuchen sollen sie die Patienten impfen, die ihre Wohnung nur schwer verlassen können. Die Ärzte können laut Beschluss die Priorisierung flexibel auslegen und sollen dabei auch von Dokumentationspflichten entlastet werden. Eine Einigung gab es auch bei der verstärkten Belieferung von Grenzlandkreisen, also dort, wo Nachbarregionen und die Landkreise selbst ein hohes Infektionsgeschehen aufweisen. Sachsen und Bayern erhalten je 100.000 zusätzliche Impfdosen. Diese sollen in Grenzgebieten zu Tschechien verimpft werden. Auch Thüringen erhält zusätzliche Dosen. Das Saarland und Rheinland-Pfalz erhalten für ihre Pendlerregionen ebenfalls einen Nachschlag. In der französischen Grenzregion Moselle kursiert die sogenannte südafrikanische Covid-Mutation. Am Montag kommt es bereits zur nächsten virtuellen Bund-Länder-Begegnung. Im Mittelpunkt der regulären Schalte stehen dann die Corona-Zahlen. Deutschland befinde sich wieder im exponentiellen Wachstum, so am Freitag Lars Schade, Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts.
Es ist sehr gut möglich, dass wir um Ostern eine ähnliche Lage haben wie vor Weihnachten. Mit sehr hohen Fallzahlen, sehr vielen schweren Verläufen, vielen Todesfällen und Krankenhäusern, die stark belastet sind.
Der bundesweite Inzidenzwert lag am Freitag bei 95,6, also nur noch knapp unter der sogenannten Notbremse von 100 pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen 7 Tagen. Wird dieser Wert 3 Tage lang überschritten, müssten die jüngsten Öffnungen eigentlich zurückgenommen werden. Bundeskanzlerin Merkel:
Ich hätte mir gewünscht, dass wir ohne diese Notbremse auskommen, aber das wird nicht möglich sein, wenn ich mir die Entwicklung der letzten Tage anschaue.
Das sagte Angela Merkel am Abend nach dem Impfgipfel. Also mehr Flexibilität beim Impfen, mehr Nachschub für Hochinzidenzgebiete und Grenzregionen und nach Ostern auch Impfungen beim Hausarzt. Über diese Ergebnisse und über Perspektiven bei der Impfstoffentwicklung habe ich vor der Sendung mit Andreas Neubert gesprochen. Er ist Entwicklungschef beim Biotech-Unternehmen und Impfstoffhersteller IDT Biologica. Und die Frage an ihn: Was hält er von den Ergebnissen?
Ich glaube, das Wichtigste, was rausgekommen ist, dass wir impfen, impfen, impfen. Also das ist ja das Slogan, unter dem wir den Impfstoff vielleicht zusammenfassen können. Und das ist tatsächlich das Wichtigste, um die Pandemie einzuengen und letztlich auch bekämpfen zu können, dass die Impfungen vorangehen und dass ja die gewisse Langsamkeit, die leider jetzt durch die Probleme mit AstraZeneca entstanden sind, überwunden werden und dass das so schnell wie möglich natürlich einen großen Teil der Population, der Bevölkerung in Deutschland impfen können.
Mhm. Impfen, impfen, impfen. Sie haben das Zitat eben angesprochen. Das hat Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, gesagt bei der Pressekonferenz nach dem Impfgipfel. Und sie hat unter anderem auch gesagt, wir wollen, dass die bewährte deutsche Gründlichkeit um mehr Flexibilität ergänzt wird. Das heißt, mehr Flexibilität, vielleicht dann auch die Impfreihenfolge ein bisschen zurückzustellen?
Naja, ich glaube, an der Impfreihenfolge sollten wir nicht so sehr viel ändern, weil es ja wirklich darum geht, die Gruppen, die besonders gefährdet sind, zuerst zu impfen. Und das, was, glaube ich, das Allerwichtigste ist, dass wir die Bürokratie zur Seite lassen und dass wir nicht gar so viel Organisation, wie das in Deutschland immer üblich ist, dass wir das alles schön durchorganisieren. Das muss bis zum Letzten stimmen, das muss penibel auch funktionieren. Das ist sehr schön, aber an der Stelle kommt es darauf an, dass wir Geschwindigkeit aufnehmen. Und ich meine, am Anfang haben wir begonnen, die erste Impfung zu verabreichen und den anderen Impfstoff dann zu lagern und zu warten, bis wir dann die zweite Impfung verabreichen können. Ich glaube, jetzt, wo wir wissen, dass wir genug Impfstoff bekommen, dass es langsam schneller wird, dass wir Fahrt aufnehmen, ist das eigentlich schon besser, so wie das in etlichen Ländern auch jetzt schon verwendet wird.
Das heißt, keine Rücklagen mehr anlegen?
Keine Rücklagen, den Impfstoff sofort zu verwenden, richtig.
Mhm. Ein weiteres Ergebnis, das heute bei diesem Impfgipfel rausgekommen ist, unter anderem, dass die Hausärzte schon nach Ostern auch mit impfen sollen. Das heißt, es gibt aber erstmal nur einen Teil der Impfdosen, die an die Hausärzte gehen. Ungefähr 20 sind das pro Woche. Ist das wirklich schon so eine kritische Masse, dass man sagen kann, damit nimmt die Kampagne Fahrt auf?
Naja, das ist sicher die Grenze, die wir zurzeit haben, die sich daraus ergibt, dass wir einfach nicht genug Impfstoff zur Verfügung haben. Aber sobald das mehr wird, ist es sicher sehr wichtig und gut, dass die Hausärzte mit einbezogen werden. Sie kennen ihre Patienten am allerbesten. Sie kennen auch die Risikogruppen. Sie kennen auch die Patienten, die sie haben, die besondere Risiken haben im Falle einer Covid-19-Infektion. Und die sollten dann auch bevorzugt werden und ganz gezielt geimpft werden. Und das ist gut, dass die Hausärzte dort einsteigen. Auch wenn es jetzt schon ein bisschen spät ist, aber gut, die Grenze ist leider die Menge des verfügbaren Impfstoffs.
Und einen anderen Punkt, der bei diesem Impfgipfel besprochen wurde, würde ich gerne mit Ihnen noch besprechen. Aus virologischer Sicht, es ging unter anderem darum, dass zusätzliche Lieferungen, die jetzt kommen, zum Beispiel von BioNTech/Pfizer, zunächst mal in die Grenzregionen geliefert werden, wo vor allem mit Mutationen aus dem Ausland zu rechnen ist oder wo die Inzidenz besonders hoch ist. Ist diese Maßnahme aus Ihrer Sicht, aus virologischer Sicht, richtig?
Also es ist auf jeden Fall richtig, dass wir die Regionen besonders impfen, in denen sehr hohe Infektionsraten zu verzeichnen sind. Also ich glaube, das ist unstrittig, weil dort die Gefahr, dass auch Personen erkranken, die also besonders schwere Infektionen durchmachen, besonders hoch ist. Insofern ist das alles richtig. Wie weit die Mutationen dort so eine große Rolle spielen, das mag ich nicht so sagen, weil die gibt es ja inzwischen auch in anderen Regionen, in Berlin und in Großstädten insgesamt. Das Gute ist ja, dass die Impfstoffe sich bisher alle, wenn sie also vernünftig verwendet werden und wenn sie entsprechend auch wiederholt verwendet werden, dass die Impfstoffe schützen gegen die Varianten und dort vor allen Dingen schwere Verlaufsformen reduzieren kann.
Herr Neubert, Sie sind Entwicklungschef bei IDT Biologica und in dieser Funktion auch daran beteiligt, einen eigenen Impfstoff zu entwickeln. Darüber sprechen wir vielleicht gleich noch. Zunächst mal, Sie haben ja auch, also Ihr Unternehmen hat auch angekündigt, ab Ende 2022 den viel diskutierten AstraZeneca-Impfstoff mit herzustellen. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, wird er dann überhaupt noch gebraucht?
Ja, ich glaube, leider wird uns die Coronavirus-Infektion nicht so schnell loslassen. Das heißt, also wir werden schon noch eine ziemlich lange Zeit impfen müssen. Das Virus hat sich etabliert in der menschlichen Bevölkerung. Es wird zirkulieren. Auch wenn es nicht zu schweren klinischen Erkrankungen kommt, ist es wichtig, dass wir den Immunstatus hochhalten. Und dafür werden wir noch eine ganze Weile impfen müssen. Wie lange das dauert, wissen wir alle zusammen nicht. Wir hoffen ja alle, dass wir das bald überstanden haben. Aber so einfach wird es nicht sein, so wie sich das zurzeit abzeichnet. Und wir glauben schon, dass Impfstoff gebraucht wird und dass auch größere Mengen in absehbarer Zeit noch gefertigt und angewendet werden müssen. Wir müssen auch daran denken, dass wir zurzeit ja nur über Europa nachdenken. Aber es gibt vier andere Länder der Welt, die zurzeit wenig Impfstoff zur Verfügung haben. Mittelamerika, Südamerika zum Teil. In Asien ist die Menge des Impfstoffs, des verfügbaren Impfstoffs noch nicht so groß. Andere Länder, die haben keine großen Infektionen, die brauchen aber auch Impfstoffreserven, falls es dort zu einem Ausbruch kommt. Also ich glaube schon, dass uns der Bedarf leider noch lange beschäftigen wird.
Wenn wir zu dem Impfstoff kommen, den Sie selbst herstellen bzw. den Sie selbst entwickeln, da war in dieser Woche zu lesen, dass Sie offenbar den Fehler gefunden haben. Es gab einen Rückschlag zuletzt, dass Sie nun aber dabei sind, direkt in die zweite Testphase zu gehen. Das heißt, wie geht es da weiter?
Ja, das ist natürlich immer enttäuschend in so einer Entwicklung, wenn man dann merkt, dass das nicht funktioniert, wie geglaubt. Aber ich glaube, das ist normal, das ist Entwicklung. Und wir haben den Fehler gefunden. Wir haben jetzt einen Vektor zur Verfügung, der wesentlich besser immunisiert als der vorherige. Wir können diese Immunisierung weiterführen. Wir haben das auch mit den Zulassungsbehörden abgesprochen. Und wir hoffen eigentlich, mit diesem Impfstoff einen Beitrag zu leisten und besonders empfindliche Personen zu immunisieren, aber auch über eine Auffrischungsimpfung die Immunität aufrechtzuerhalten und vielleicht sogar zu stärken gegen die Varianten, die uns besonders bedrohlich erscheinen.
Was dann also auch noch über dieses Jahr hinaus relevant bliebe.
Richtig, ja.
Nun war zu lesen von Gesundheitsminister Jens Spahn, dass möglicherweise der gesamte Pharma-Standort Deutschland langfristig profitieren könnte. Es sind einmal Sie, IDT Biologica, dann natürlich BioNTech, die seit längerem im Gespräch sind, CureVac, die zusammen mit Bayer auch an einem Impfstoff arbeiten. Glauben Sie auch daran, dass der Pharma-Standort Deutschland langfristig profitiert?
Ja, das glaube ich schon, denn inzwischen ist es ja so, dass die Impfstoffe nicht mehr nur eingesetzt werden zur Prophylaxe von Erkrankungen, sondern es gibt inzwischen ja auch immuntherapeutische Produkte, die auch Impfstoffe sind und die als Impfstoff dazu führen, dass man schwierige Erkrankungen, chronische Erkrankungen heilen kann über immunologische Reaktionsmechanismen. Und gerade im immunologischen Bereich gibt es so viele neue Produkte, die schon seit einer geraumen Zeit in Entwicklung sind, aber wofür eigentlich geringe Kapazitäten zur Verfügung stehen. Und das wird sich ändern, wenn wir die Kapazitäten ausbauen. Das heißt, es geht hier nicht nur alleine um Covid-19, es geht auch darum, dass wir einfach die Möglichkeit haben, solche neuen, innovativen Produkte, Impfstoffe fertigen zu können und bereitzustellen.
Sagt Andreas Neubert, Entwicklungschef des Biotech-Unternehmens und Impfstoffherstellers IDT Biologica aus Dessau. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Sie hören den Deutschlandfunk, 23.23 Uhr ist es. Der Impfstoff von AstraZeneca, ja, der wurde schon viel diskutiert. Auch mit Andreas Neubert habe ich über diesen Impfstoff gesprochen, wie gerade gehört in dem Gespräch. In gut einem Dutzend Fällen sind im Zusammenhang mit einer AstraZeneca-Impfung sogenannte Hirnvenenthrombosen aufgetreten. Das ist ein verschwindend geringer Anteil, wenn man bedenkt, dass es insgesamt in Deutschland rund 1,7 Millionen Impfungen gab. Trotzdem wurden die Impfungen zwischendurch gestoppt. Doch jetzt ist ein Forscherteam der Ursache für diese Hirnvenenthrombosen offenbar auf den Grund gekommen. Silke Hasselmann berichtet.
Kaum hatte das Bundesgesundheitsministerium am Montag die Verabreichung des AstraZeneca-Impfstoffes in Deutschland ausgesetzt, wandten sich die Greifswalder Universitätsforscher eigenen Angaben zufolge an das Paul-Ehrlich-Institut. Das ist für die Zulassung und für die Überwachung von Impfstoffen in Deutschland verantwortlich. Und es hatte den Stopp empfohlen, nachdem sich die berichteten Fälle sogenannter Hirnvenenthrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung häuften. Die Greifswalder Mediziner erhielten umgehend Blutproben von 6 Thrombosepatienten, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Heute betonten sie, dass ihr Erfolg nie möglich gewesen wäre ohne die enge Zusammenarbeit mit dem Institut und mit Ärzten aus Österreich, wo eine Krankenschwester nach einer AstraZeneca-Impfung an einer Thrombose im Gehirn verstorben war. Die Greifswalder Forscher fanden heraus, dass der Impfstoff die Blutplättchen, also die Thrombozyten, aktiviert. Das kommt üblicherweise nur vor, wenn der Körper versucht, eine offene Wunde zu heilen. Dann gerinnt das Blut und verschließt diese Wunde. Später bildet sich Schorf. Nun scheint es so zu sein, dass bei einigen mit AstraZeneca geimpften Patienten ein Mechanismus in Gang kommt, der zur Bildung von Blutgerinnseln im Gehirn führt. Die Unimedizin Greifswald berichtete heute Vormittag, dass die Forscher diesen Mechanismus eindeutig identifiziert hätten. Deshalb konnten sie gleich auch eine gezielte Behandlungsmöglichkeit entwickeln, sprich, Betroffenen könne nun ein Wirkstoff gegen ihr Blutgerinnsel im Gehirn verabreicht werden. Allerdings nur, wenn es sich bereits gebildet hat, nicht vorbeugend.
Greifswalder Forscher haben also offenbar die Ursache der Gehirnvenenthrombosen gefunden. Die Informationen waren das von Silke Hasselmann. Und ein Beispiel noch, das die Bedeutung des Impfthemas gerade alles andere ziemlich überragt. Das zeigt sich daran, dass es nicht so oft vorkommt, dass gleich 2 der höchsten Repräsentanten unseres Landes die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik verleihen. So war das heute aber im Schloss Bellevue zu sehen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben die Impfstoffentwickler und Gründer von BioNTech mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Martin Polanski war dabei.
Für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war es die erste persönliche Ordensverleihung in diesem Jahr im Schloss Bellevue. Ein Zeichen der besonderen Anerkennung für das Forscher- und Unternehmerpaar Özlem Türeci und Uğur Şahin.
Ihre bahnbrechende Entdeckung rettet Menschenleben, sie rettet Existenzen, sie sichert unser gesellschaftliches, wirtschaftliches und kulturelles Überleben. Ich bin sicher, eine ähnlich existenzielle wissenschaftliche Großtat ist in diesem Schloss hier selten ausgezeichnet worden.
Türeci und Şahin hätten mit Leidenschaft und wissenschaftlichem Ehrgeiz gehandelt. Und mit Blick auf die Zuwanderungsgeschichte des Forscherpaars betont Steinmeier, dass der Impfstoff keine Nationalität habe, weder deutsch noch türkisch noch amerikanisch. Die beiden Forscher und Unternehmer aus Mainz sprechen von einer großen Ehre. Bei der Bekämpfung der Pandemie seien 2/3 des Weges gegangen, aber die nächsten 6 Monate würden den Menschen noch einiges abverlangen, so Uğur Şahin.
Als Impfstoffentwickler werden wir alles dafür tun, damit jeder, der einen Impfstoff haben möchte, auch bis Ende des Sommers einen Impfstoff bekommen kann. Ich bin zuversichtlich, dass wir das zusammen mit allen Impfstoffentwicklern leisten können.
Şahin fordert mehr Pragmatismus, um die Impfgeschwindigkeit zu erhöhen. Auch der Bundespräsident rät dazu in Anwesenheit von Kanzlerin Merkel im Schloss Bellevue. Es gebe hierzulande viel Frust, was er verstehe, sagt Steinmeier. Und wir sind nicht so weit, wie wir sein sollten. Aber im Angesicht der 3. Welle sei nicht die Zeit für Resignation und Selbstmitleid. Statt nach Schuldigen zu suchen, helfe jetzt nur eins.
Mehr und schneller impfen mit allen Mitteln, die wir haben. Das ist das Gebot der Stunde. Und das zu tun mit Mut, Klugheit und einem guten Stück mehr Pragmatismus.
Mit Blick nach vorne betont Özlem Türeci, dass gemeinsam ein Unterschied gemacht werden könne. Durch Mut gepaart mit Demut, durch Professionalität gepaart mit Pragmatismus und durch ein Miteinander gepaart mit radikaler Verantwortungsübernahme eines jeden. Und schließlich ein Appell.
Lassen Sie uns diese gelernten Prinzipien auch beherzigen für den Teil des Weges, der noch vor uns ist. Das Licht im Dunkeln wird heller.
Impfstoffkampagne, Konzepte oder auch Impfstoffhersteller. Wir haben jetzt also viel über das Impfen gesprochen. Das Ganze ist natürlich der Ausweg aus der Pandemie. Bis diese Corona-Pandemie allerdings im Griff ist, sollen durch andere Maßnahmen die Infektionen so niedrig wie möglich gehalten werden. Kontaktbeschränkungen, Schließungen von Restaurants oder Geschäften. Doch die Schulen, die müssen offen bleiben, so lange wie möglich. Das ist das einhellige Fazit der Kultusministerkonferenz, von der Claudia van Laak berichtet.
In dem heutigen Beschluss heißt es, Zitat, der Schulbesuch ist für die weitere Bildungsbiografie von entscheidender Bedeutung. Britta Ernst, SPD-Bildungsministerin in Brandenburg und derzeit Präsidentin der KMK.
Die Strategie der KMK ist, so lange wie möglich für offene Schulen sich einzusetzen und auf die negativen Folgen der Schulschließung für Kinder und Jugendliche hinzuweisen. Wogegen wir uns wehren, sind Automatismen, dass man ab einem bestimmten Inzidenzwert zu einer automatischen Schulschließung kommt. Ich würde schon sagen, wir ringen um jeden Tag der Präsenzbeschulung für Schülerinnen und Schüler.
Etwa ein halbes Schuljahr hätten die Schülerinnen und Schüler bereits verloren, schätzen die Kultusminister ein. Sie betonen außerdem die sozialen Folgen von andauernden Schulschließungen. Hamburgs Schulsenator Thies Rabe, Sprecher der SPD-geführten Länder.
Nicht nur um den Lernstoff geht es. Wir lesen immer wieder von den Auswirkungen auf die psychische Entwicklung der Schülerinnen und dass die Schule auch eine Art Tagesrhythmus strukturiert, dass sie den Austausch mit Gleichaltrigen, aber auch mit anleitenden Pädagogen bietet und damit auch zur menschlichen Entwicklung erheblich beiträgt.
Um die entstandenen Lernlücken zu schließen, verhandeln Bund und Länder gerade über ein Milliardenprogramm. Die Rede ist von der Nachhilfemilliarde. Die Länder wünschen sich, dass der Bund 90% der Kosten dafür übernimmt, die Länder nur 10%. So war es auch beim Digitalpakt. Alexander Lorz, Sprecher der CDU-geführten Länder und Kultusminister in Hessen, benennt das Problem.
Wir können diese Angebote erst an Sie heranbringen, wenn Sie auch wieder regulär in den Unterricht gehen können. Wenn Sie aber regulär in den Unterricht gehen können, dann haben Sie ja eigentlich auch schon einen Stundenzoll, wo wir unter normalen Umständen sagen, das ist auch eigentlich genug. Und da können wir eben nicht nach Belieben draufsatteln, sondern müssen das mit Augenmaß machen.
Bund und Länder könnten sich in Kürze über die Nachhilfemilliarde einigen. Welche Schülerinnen und Schüler von diesem Programm profitieren werden, ob das Geld direkt den Schulen zur Verfügung gestellt wird oder möglicherweise private Nachhilfeinstitute beauftragt werden. Diese Fragen sind noch nicht beantwortet.
Der Beitrag von Claudia van Laak. Und wir kommen jetzt um kurz nach 11:30 zu weiteren Themen in unseren Kurzberichten. Im Streit zwischen dem Bund und mehreren Firmen um die Bezahlung von Schutzmasken hat das Landgericht Bonn eine Klage eines Lieferanten abgewiesen.
In dem nun entschiedenen Fall hatte eine Firma die Lieferung von 1 Million Mund-Nasen-Masken angeboten und den Zuschlag erhalten. 960.000 seien im Mai 2020 auch geliefert worden. Die restlichen sollten nachgeliefert werden. Der Bund kritisierte aber die Qualität der Masken. So haben es Mängel etwa bei der Durchlässigkeit oder Löcher an den Schlaufen gegeben. Lediglich 50.000 Masken seien intakt gewesen. Die wurden auch bezahlt. Das Bonner Landgericht folgte der Auffassung des Bundes, die Firma hätte keinen Anspruch auf die Zahlung des Kaufpreises für die restlichen 950.000 Masken in Höhe von mehr als 5 Millionen Euro. Auch nicht bei Nachlieferung anderer Schutzmasken, der Bund sei wirksam vom Kaufvertrag zurückgetreten. Die gelieferten Masken seien mangelhaft gewesen und hätten Produktfehler. Es ist das erste Urteil in einer ganzen Reihe von Verfahren im Streit um die Lieferung von Mund-Nasen-Masken. Im April 2020 hatte das Bundesgesundheitsministerium mit Sitz in Bonn einen Großauftrag vergeben, da der Staat in der Corona-Krise händeringend nach FFP2-Masken für Kliniken und andere Einrichtungen gesucht hatte.
Informationen zusammengefasst von Christoph Hensken. Im sogenannten NSU-Komplex gab es heute eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Gigi Deppe.
Zum ersten Mal nach dem Urteil des Oberlandesgerichts München von 2018 über den sogenannten nationalsozialistischen Untergrund äußert sich jetzt Deutschlands oberstes Strafgericht, der Bundesgerichtshof, dazu. Die Revision läuft und ob die Strafen gegen Beate Zschäpe und andere Bestand haben werden, ist immer noch nicht geklärt. Aber in einem Detail trifft der dritte Strafsenat heute schon mal eine Entscheidung. Es geht um den Mitangeklagten Carsten S., der einzige, der sein Handeln bereut und umfassend ausgesagt hat. Er war vom Oberlandesgericht München zu 3 Jahren Haft verurteilt worden, weil er die Waffe besorgt hatte, mit der später die beiden Freunde von Beate Zschäpe aus rassistischen Motiven 9 Menschen erschossen hatten. Carsten S. hatte, wie die anderen Angeklagten, Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt, diese dann aber zurückgenommen, weil er die ganze Sache möglichst bald hinter sich bringen wollte. Inzwischen hatte er seine Haftstrafe abgesessen. Und die Frage war, was ist mit den Kosten des riesigen Strafverfahrens? Muss er alles bezahlen, was seinen Tatbeitrag betrifft? Der BGH sagt jetzt, da seine Beteiligung an den Taten nicht mehr in der Revision überprüft wird, kann er sich auch nicht mehr gegen die Kosten wehren. Und was das Oberlandesgericht München dafür ihn ausgerechnet hat, das sei vertretbar gewesen.
Bundesfamilienministerin Franziska Giffey äußerte sich heute auf einer UN-Konferenz zu Gewalt gegen Frauen. Antje Passenheim.
Sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen sei die verbreitetste Menschenrechtsverletzung, erklärte Giffey. Weltweit sei eine von drei Frauen schon mal geschlagen worden, sexuell missbraucht oder anderweitig misshandelt. Giffey wies auf die deutsche Kampagne mit dem Titel »Stärker als Gewalt« hin, die Frauen nicht nur Hilfe anbietet, sondern auch das Problem stärker sichtbar machen soll. Wörtlich sagte sie: Besonders in der Pandemie müssen wir dieses Problem im Auge behalten. Die Frauenministerin beklagte, es gebe nicht länger eine gemeinsame internationale Basis im Kampf für mehr Frauenrechte. Einige Länder würden hingegen ihre Fortschritte auf diesem Gebiet zurückschrauben. Das sei nicht akzeptabel. Die verbleibenden Länder müssten daher ihre Anstrengungen verdoppeln und starke Koalitionen bilden, um die Situation für Frauen zu verbessern.
Informationen von Antje Passenheim. Und als Konsequenz aus dem gestern vorgestellten Missbrauchsgutachten ist ein weiterer Kölner Bischof vorläufig beurlaubt worden, Frank Piotrowski.
Dem 65-Jährigen wird vorgeworfen, in einem Fall sexualisierter Gewalt durch einen Priester oder Kirchenangestellten einer Aufklärungspflicht nicht nachgekommen zu sein. Der Fall wird in dem 900 Seiten langen Gutachten als Pflichtverletzung durch einen Hauptabteilungsleiter Personal beschrieben. Ein Jahr lang hatte Ansgar Puff diese Aufgabe von 2012 bis 2013 unter dem Erzbischof Kardinal Meißner übernommen, bevor er Weihbischof in Köln wurde. In einem Gespräch mit dem Westdeutschen Rundfunk sagte Ansgar Puff vor einigen Wochen, dass er froh über die juristische Untersuchung im Erzbistum sei. Er glaube zwar, sich in seiner Amtszeit bisher auch im Umgang mit Missbrauchsopfern immer korrekt verhalten zu haben, er sei aber ausgesprochen dankbar für eine externe Überprüfung. Puff hatte nach Veröffentlichung des Gutachtens den Kölner Erzbischof selbst um eine vorübergehende Freistellung von seinen Aufgaben gebeten.
Und wir schauen noch an die Börse. Das tut für uns Bianca von der Au.
Nach einer ereignisreichen Börsenwoche mit erneuten DAX-Höchstständen geht es zum Wochenausklang ruhiger zu. Der DAX gibt um gut 1% nach und schließt den Handel bei 14.621 Punkten. Auf die Woche gerechnet bleibt immer noch ein Gewinn von 0,8%. Grund dafür sind die beruhigenden Worte von US-Notenbankchef Powell, den Leitzins dicht an der Null zu belassen. Extrem niedrige Zinsen bei einem gleichzeitig erwarteten Aufschwung der US-Wirtschaft, das sind gute Rahmenbedingungen für Anleger, auch wenn heute am deutschen Aktienmarkt vor allem Gewinne mitgenommen wurden. Durch alle Branchen hinweg. Es traf vor allem die Großen, die in den vergangenen Tagen überdurchschnittlich zugelegt hatten, wie Triebwerkshersteller MTU, die Deutsche Bank, BMW, BASF oder Siemens. Auch VW-Aktien verloren heute 0,7%, nachdem sie in den vergangenen Tagen sogar zweistellig zugelegt hatten. Größter Verlierer im MDAX war heute TeamViewer mit minus 12,7%. Das schwäbische Unternehmen senkte seine Gewinnprognose. Der Grund? Steigende Marketingausgaben. Der Fernwartungssoftware-Spezialist aus Göppingen wird Trikotsponsor von Manchester United. Das dürfte zumindest den Bekanntheitsgrad des Unternehmens deutlich steigern.
Der Wirtschaftsbericht von Bianca von der Au, die den Tag an der Börse für uns zusammengefasst hat. Hier ist der Deutschlandfunk. Dass die Union deutlich an Vertrauen verliert, das zeigt sich gerade an den neuesten Umfragezahlen. Minus 4 Prozentpunkte auf 29%. Das ist ein recht tiefer Fall für die CDU/CSU. Ausgerechnet in diesem Superwahljahr, da kann man das nicht gebrauchen. Doch so sieht der aktuelle ARD-Deutschland-Trend aus. Maskenaffäre oder Raffke-Skandal, das sind die Begriffe. Und immer wieder geht es um Fälle, in denen Unionspolitiker Geld für Gegenleistungen angenommen haben sollen. Katharina Hamberger berichtet.
Und wenn Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie diese Partei wählen, wenn Sie Nikola Gruevski wieder wählen, dann wählen Sie einen Kurs der Zukunft für Mazedonien und dieser Kurs führt in die NATO und in die
Europäische Union. Der CSU-Politiker Tobias Zech, 2016 bei einer Wahlkampfveranstaltung der nationalkonservativen nordmazedonischen Partei Wimmere de Pomone. Dem Sebastian Kurz, damals noch österreichischer Außenminister, trat er als Unterstützer der Partei des ehemaligen Ministerpräsidenten Nikola Gruevski auf. Gegen den damals schon unter anderem der Vorwurf des Machtmissbrauchs im Raum stand. 2018 wurde er dann wegen Korruption zu 2 Jahren Haft verurteilt, entkam diese aber durch Flucht nach Ungarn, wo er Asyl erhielt. Der Vorwurf jedoch gegen Zech, Er soll Gruevskis Partei nicht nur politisch unterstützt haben, sondern auch mit einer eigenen Firma als Berater im Wahlkampf tätig gewesen sein. Mandat und Nebentätigkeit also vermischt haben. Im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio sagte Zech, rechtliche Fehler habe er nicht gemacht, aber
in meiner Einschätzung darüber, dass es beim Abgeordneten nicht nur um eine rechtliche Frage geht, sondern auch was den Anschein und die Art einer Tätigkeit betrifft, habe ich sicher eine falsche Annahme getroffen.
So Zech. Er war erst Anfang vergangenen Jahres als Nachrücker wieder in den Bundestag gekommen. Die aktuellen Vorwürfe beziehen sich aber auf die vergangene Legislaturperiode. Schon 2013 bis 2017 war Zech Mitglied des Bundestages. Er sagte unserem Hauptstadtstudio, heute würde er eine solche Tätigkeit wie die für die nordmazedonischen Konservativen nicht wieder aufnehmen. Zumindest nicht neben dem Mandat.
Es hat sich für mich dargestellt, dass man eine beratende Tätigkeit, vor allem wenn es dann um Politikberatung geht oder in dem Fall war es ja Wahlkampfberatung, nicht neben dem Mandat durchführen kann. Da stellen sich zu Recht Fragen. In meinem Fall kann ich dir alle klar und auch die Trennung darlegen. Aber es wird immer einen Anschein erwecken und allein schon der Anschein gilt es zu verhindern. Deswegen würde ich das nicht mehr machen.
So Zech. Er hat, nachdem unter anderem der Spiegel zu seiner Nebentätigkeit recherchiert hat, beschlossen, sein Mandat niederzulegen und den Ethikausschuss der CSU informiert. Dieser werde nun eine mögliche Interessenskollision überprüfen, sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume. Dass Zech unabhängig vom Ausgang dieser Prüfung unmittelbare Konsequenzen ziehe, sei folgerichtig, um Schaden von der CSU abzuwenden. Dies sei der einzig richtige Schritt, meint Blume. Zech ist nach Nikolaus Löbel und Marc Hauptmann der dritte Abgeordnete der Unionsfraktion, der innerhalb weniger Wochen sein Mandat niederlegt. Georg Nüßlein, ehemals CSU, ist nach wie vor Mitglied des Bundestages, allerdings nicht mehr von Fraktion und Partei. Gegen ihn wird wegen des Anfangsverdachts der Bestechung und Bestechlichkeit von Mandatsträgern ermittelt, außerdem im selben Fall gegen vier weitere Personen, unter anderem den ehemaligen bayerischen Justizminister Alfred Sauter, CSU. Die Rücktritte und Skandale schaden CDU und CSU schwer. Hinzu kommt massive Kritik an Unionsministern und dem Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung. Der Start ins Superwahljahr ist für die Union alles andere als gelungen. Das zeigen auch die Umfragen. Sowohl Forsa als auch Infratest DIMAP sehen CDU und CSU bei 29%. Die Marke von 30% unterschritt die Union das letzte Mal vor rund einem Jahr. Das schlägt sich auf die Stimmung nieder. So soll es bei einer Sitzung der Mittelstands- und Wirtschaftsunion gestern Abend massive Kritik an der Bundesregierung und Parteispitze gegeben haben. Unter anderem von Friedrich Merz. Die CDU befinde sich 6 Monate vor der Bundestagswahl nicht ansatzweise vorbereitet, sei weder inhaltlich noch personell klar aufgestellt, soll Merz laut Spiegel gesagt haben. Andere Teilnehmer sollen Armin Laschet Planlosigkeit vorgeworfen haben und das Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung kritisiert haben. MET-Chef Carsten Linnemann habe, so heißt es, gefordert, dass die CDU jetzt eine Programmatik bekomme. CDU-Chef Armin Laschet will das Wahlprogramm allerdings erst im Sommer präsentieren. Offen ist auch noch die Frage der Kanzlerkandidatur, über die erst zwischen Ostern und Pfingsten entschieden werden soll. Anwärter dafür sind Laschet und CSU-Chef Söder, die beide im Moment neben Corona und Wahlkampf zusätzlich nun auch noch mit den Skandalen in ihren Parteien zu kämpfen haben.
Katharina Hamberger berichtete. Die Regierungsparteien sind erlahmt und müde. Natürlich, so ein Satz kommt aus der Opposition. Grünen-Vorsitzender Robert Habeck, der hat heute diesen Satz gesagt, als seine Partei das Programm für den kommenden Bundestagswahlkampf vorgelegt hat. Und dieses Programm, das hat natürlich ein ganz anderes Attribut aus Sicht von Robert Habeck verdient, nämlich Vitaminspritze für das Land. Eins wurde heute klar, die Grünen wollen nach der Bundestagswahl regieren und sie treten an mit dem Anspruch einer grundlegenden Erneuerung, wie Klaus Remme berichtet.
Das Ziel wird klar ausgesprochen. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik kämpfen wir, Bündnis 90, die Grünen, um die politische Führung in diesem Land inhaltlich und personell. So heißt es in diesem Wahlprogramm mit dem Titel Deutschland. Alles ist drin. Unser nächster Streich, meinte Robert Habeck bei der Vorstellung des Programms am Vormittag an der Seite von Annalena Baerbock.
Deutschland, alles ist drin, spiegelt auch unsere Gewissheit wider, dass in diesem Land alles steckt, was wir für die Bewältigung der großen, großen Herausforderungen der Zukunft und der Gegenwart brauchen.
Die Regierungsparteien sind erlahmt und müde. Wir legen mit diesem Bundestagswahlprogramm Vitamine vor.
Beschrieben werden Projekte für einen sozial-ökologischen Umbau des Landes. Klimaneutralität ist ein Leitmotiv. Geplant ist ein Klimaschutz-Sofortprogramm, um auf den sogenannten 1,5-Grad-Pfad zu kommen. Annalena Baerbock.
Daher sagen wir, für uns bis 2030 müssen wir in Deutschland die Emissionen um 70% senken. Das ist eine riesengroße Kraftanstrengung. Und Ihre Frage, ob wir das durchgerechnet haben, also wir machen ja Klimaschutz nicht erst seit gestern, sondern das ist die DNA unserer Partei. Und natürlich haben wir auf alle Sektoren runterverteilt, was 70% Reduktion für Deutschland insgesamt bedeutet.
Baerbock sprach von einem Dreiklang aus Anreizen, Förderung und Ordnungsrecht. Der Kohleausstieg soll 2030 vollendet sein, der CO2-Preis soll früher steigen auf 60 Euro pro Tonne bis 2023. Die Einnahmen sollen durch ein Energiegeld an die Bürgerinnen und Bürger zurückfließen. 1 Million Solardächer, 2 Millionen Wärmepumpen, das ist innerhalb von 4 Jahren geplant.
Die verschiedenen Projekte, sie kulminieren in einem großen Investitionsprogramm, das wir auflegen wollen. Es überschreitet die Investitionen, die die bisherige Bundesregierung vornimmt, etwa um das Doppelte.
50 Milliarden Euro jährlich, kreditfinanziert. Das bedeutet, die Schuldenbremse müsste reformiert werden. Die Grünen wollen das historisch niedrige Zinsniveau nutzen und eine Investitionsregel innerhalb der Schuldenbremse verankern. Dafür ist eine Grundgesetzänderung zwingend. Eine parlamentarische Mehrheit dafür ist nicht zu erkennen. Doch Habeck ist optimistisch.
Wir haben breite Unterstützung aus der Wissenschaftsökonomie. Wir haben breite Unterstützung aus der Wirtschaft. Und selbst das Kanzleramt ist auf unserer Seite. Helge Braun hat ja vor einigen Wochen bereits den Vorstoß unternommen und gesagt, die Schuldenbremse so, wie wir sie haben, muss reformiert werden. Die einzigen, die sich an der alten Ideologie festhalten, sind diejenigen, die die Zukunft nicht im Blick halten.
Steuererhöhungen für Gut- und Spitzenverdiener ab 100.000 Euro für Alleinstehende, 200.000 für Paare, eine konsequente Bekämpfung von Steuerhinterziehung und eine 1%-Steuer auf Vermögen oberhalb von 2 Millionen Euro sollen Milliarden in die öffentlichen Kassen spülen. Andere Themen in Stichworten: die Mietpreisbremse soll entfristet, der Mindestlohn sofort auf 12 Euro angehoben werden. Die Grünen wollen Hartz IV durch eine Garantiesicherung ersetzen, ohne Sanktionen, mit Zuverdienstmöglichkeiten. Das erinnert an ähnliche Ideen bei den Sozialdemokraten. Von Koalitionsfantasien wollte Robert Habeck heute aber nichts wissen.
Das Programm ist unser Programm, ein grünes Programm, ein Programm für unser Land. Und es ist nicht mit Blick auf Koalitionspartner oder Koalitionsgespräche geschrieben, sondern mit Blick auf die Bedürfnisse und die Notwendigkeiten der Wirklichkeit.
Robert Habeck in diesem Beitrag von Klaus Remme. Mehr als 30 Jahre lang ist die Stasi-Unterlagenbehörde mit der Aufarbeitung des staatlichen Unrechts in der DDR beschäftigt. Doch diese Arbeit, zumindest in dieser Behörde, kommt langsam zu einem Ende. Anfangs hatte Joachim Gauck der Stasi-Unterlagenbehörde gleich seinen Namen synonym für den ganzen Apparat aufgedrückt. Ihm folgte Marianne Biertler und heute hat der aktuelle Behördenleiter Roland Jahn seinen letzten Bericht vorgestellt.
Roland Jahn betrachtet es als sein Vermächtnis. Die Stasi-Unterlagenbehörde beendet im Juni dieses Jahres zwar ihre Existenz, aber die 111 Kilometer Akten gehen in den Bestand des Bundesarchivs über und mit den Akten 1300 Mitarbeiter. Zudem bleiben die Unterlagen der Stasi weiterhin zugänglich für die Öffentlichkeit. So hat es der Bundestag im November vergangenen Jahres beschlossen.
In den 10 Jahren meiner Amtszeit habe ich mich stets von dem Gedanken leiten lassen, den Opfern der SED-Diktatur gerecht werden und gleichzeitig eine Brücke zu den nächsten Generationen bauen. In diesem Sinne freue ich mich besonders, dass der Bundestag diesen Weg bestätigt hat und die Weichen für eine langfristige Zukunft der Aufklärung über Diktatur und Widerstand gestellt hat.
Auch die Außenstellen der Stasi-Unterlagenbehörde in den früheren DDR-Bezirksstädten bleiben erhalten als Dependancen des Bundesarchivs. Der Einzige, der wirklich seinen Dienst beendet, ist nach 10 Jahren Roland Jahn selbst. An seiner Stelle wird es einen neuen Ansprechpartner geben, einen Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur. Er soll die Interessen der Opfer des SED-Staates gegenüber dem Bundestag und der Bundesregierung vertreten. Die Stasi-Akten gehen über in das Gedächtnis der Nation, wie Jahn das Bundesarchiv nennt. Aber es bleibt die Aufgabe, Massen von Akten wieder zusammenzusetzen, die die Stasi in den letzten Monaten ihrer Existenz zerriss. 15.000 Säcke stehen immer noch in den Kellern der Behörde. Es gelang Jan nicht, einen technischen Dienstleister zu finden, der die Akten digital wieder zusammensetzt. Nicht einmal das Fraunhofer-Institut habe dafür eine Methode gefunden.
Ich kann nur sagen, dass die technischen Möglichkeiten nicht so gegeben sind, dass man das massenhaft machen kann. Und unser Wunsch ist es, dass hier die technische Entwicklung vorankommt. Wir haben die technische Entwicklung nicht vorangetrieben, sondern das sind andere.
Jan ist überzeugt, dass die Stasi-Unterlagen der heutigen Gesellschaft einen großen Dienst erweisen könnten, das Ringen um Freiheit und Demokratie unterstützen könnten. Daher wolle man auch weiterhin Angebote machen, die über die Arbeit eines reinen Archivs hinausgingen.
Wir haben Bildungsangebote, die wir für die Schulen machen, auch für die Multiplikatoren machen. Das geht weiter, nicht nur in Berlin, sondern auch in den Regionen und auch immer wieder in der Zusammenarbeit mit Gedenkstätten, mit anderen Akteuren.
Die künftigen Mitarbeiter des Bundesarchivs werden weiter genug zu tun haben, denn das Interesse an den Stasi-Akten ist ungebrochen. Im vergangenen Jahr gingen noch 37.407 Anträge auf Akteneinsicht bei der Stasi-Unterlagenbehörde ein.
Der Beitrag von Sebastian Engelbrecht. Jahrzehntelang war es üblich, dass die ersten Auslandsreisen für amerikanische Präsidenten nach Europa führten zu den Partnern. Die transatlantischen Beziehungen, die waren schon dem Namen nach zentral für die NATO und für die ganze Außenpolitik. Doch wir wissen, dass sich die Prioritäten verschoben haben, so wie sich auch die Kräfteverhältnisse in der Welt verschoben haben. China ist der große Gegner, so sehen es viele Amerikaner, auch die führenden Politiker. Und das wurde deutlich beim Treffen der Außenpolitiker beider Länder in Alaska.
24 Stunden Diplomatie, wie wir sie noch nie erlebt haben, leitet der Morningshow-Moderator bei CNN sein Interview ein. Und Nicholas Burns, ehemaliger US-Botschafter bei der NATO, kann nur beipflichten. Wirklich außergewöhnlich sei der Auftakt dieser Gespräche in Anchorage gewesen. Anders als sonst bei den Treffen von Chefdiplomaten redeten beide Seiten Tacheles, und zwar vor laufenden Kameras. Zuerst war US-Außenminister Antony Blinken dran.
We'll also discuss our deep concerns with actions by China.
Er wolle mit den Chinesen über all die Aktionen sprechen, die den USA große Sorgen machen. Die Uiguren, Hongkong, Taiwan, chinesische Hackerangriffe und Chinas Wirtschaftspolitik gegenüber den US-Verbündeten. Die sei coercive, so viel wie erpresserisch. Und weil all diese Themen die globale Stabilität bedrohten, sei das auch keine Einmischung in die internen Angelegenheiten der Chinesen.
Each of these actions threaten the rules-based order that maintains global stability. That's why they're not merely internal matters and why we feel an obligation to raise these issues here today.
Chinas Top-Diplomat Yang Jiechi erklärte daraufhin in seinem mit einer Viertelstunde viel längeren Auftaktstatement, die USA sollten erstmal ihr eigenes Image ändern und aufhören, ihre Demokratie auf der ganzen Welt verbreiten zu wollen. Schließlich hätte ja nicht mal mehr die amerikanische Bevölkerung selbst Vertrauen in die amerikanische Demokratie. Das wollte Blinken so nicht stehen lassen und holte entgegen jeder Konvention die Journalisten nochmal zurück in den Saal. Er höre von seinen vielen Gesprächspartnern auf der ganzen Welt nur, wie froh alle über die Rückkehr der USA auf die Weltbühne seien, erklärte er dann, und wie groß die Sorge weltweit über China.
I'm also hearing deep concern about some of the actions your government is taking.
Der nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Jack Sullivan, verwies dann noch auf den seiner Meinung nach größten Unterschied zwischen beiden Ländern.
A confident country.
Ein selbstbewusstes Land kann seine Defizite erkennen und versuchen, sie zu beheben. Und das ist das Erfolgsrezept der USA.
And that is the secret sauce of America.
Die chinesischen Gäste beharrten auf dem letzten Wort vor den laufenden Kameras. Chinas Chefdiplomat Yang, hier in den englischen Worten seiner Übersetzerin, warf den Amerikanern Überheblichkeit vor. Die chinesische Seite fühlt sich bemüßigt, diese Rede zu halten, wegen des Tons der amerikanischen Seite. Und ist das nicht ihre Absicht, wenn man ihr Auftaktstatement anguckt, dass sie mit uns aus einer Position der Stärke von oben herab sprechen wollen? In den USA jedenfalls kommt der neue Ton an. Dass China die global größte Herausforderung ist, da sind sich Demokraten und Republikaner ohnehin schon lange einig. Doch jetzt werden die Beziehungen, wie schon im Umgang mit Russland, neu austariert.
Und diese Eindrücke vom USA-China-Treffen nach diesem Beitrag von Julia Kastein. Jetzt noch die Presseschau, zusammengestellt von Sonja Helmke, Sprecherin Martina Sturm-Wende.
Viele Zeitungen widmen sich der Impfstrategie von Bund und Ländern. Dabei geht es vor allem um die Einbeziehung der Hausärzte in die Impfkampagne. Der Tagesspiegel aus Berlin hält den Schritt für richtig. Es gibt keinen Grund, den Entscheidungen der Ärzte nicht zu vertrauen. Sie stehen bereit, wollen endlich mit den Impfungen beginnen. Allerdings brauchen sie weniger Vorgaben und mehr Flexibilität. Womöglich ist im gegenwärtigen Stadium die Teilimmunität einer großen Zahl von Menschen wichtiger als die Einhaltung des Diktats der Zweifachimpfung für eine kleine Zahl von Risikopatienten. Die Fähigkeit, das zu beurteilen, sollte die Politik den Ärzten nicht absprechen. Der Reutlinger Generalanzeiger blickt mit Unverständnis auf das bisherige Vorgehen. Andere Länder impfen, Deutschland diskutiert. Nachdem eine Woche mit dem AstraZeneca-Stopp vertan wurde, nur damit nun im Beipackzettel eine zusätzliche Warnung steht, geht es nun wieder weiter. Dafür diskutierte die ominöse Runde erneut darüber, wann die Hausärzte loslegen dürfen. In anderen Staaten impfen sie schon seit Monaten. Nun dürfen sie bei uns tatsächlich schon 2 Wochen früher damit beginnen, mit 20 Dosen Impfstoff pro Woche. Aber es soll mehr werden. Die deutsche Strategie heißt Hoffnung. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe kritisieren, dass jeden Abend hierzulande übrig gebliebener Impfstoff weggeschüttet werde, weil auf die Schnelle niemand aufgetrieben werden kann, der sich eine Spritze abholt. Dabei könnte jedes Impfzentrum am späten Nachmittag im Internet bekannt geben, wie viele Impfungen außerhalb der Reihe zu späterer Stunde gegeben werden können. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Egal ob 18 oder 82 Jahre alt. Wenn im April die Arztpraxen in die Impfungen einsteigen, sollte sich der Terminfrust entspannen. Ein weiteres Thema ist das Wahlprogramm der Grünen. Aus Sicht der Frankenpost aus Hof planen die Grünen den klimagerechten Komplettumbau der Volkswirtschaft. Ohne Schmerzen wird das nicht zu haben sein. Politisch geht die Partei eine riskante Wette ein. Sie setzt darauf, dass die Bürger im Herbst, wenn Corona hoffentlich überwunden sein wird, Reformen wollen und keine Rückkehr zur vermeintlich heilen Welt der Vorkrisenzeit. Normalerweise mögen die Deutschen keine großen Veränderungen. Manchmal aber gibt es Zeiten, in denen nichts normal ist. Und die Frankfurter Rundschau resümiert, der Erfolg einer Partei hängt nach landläufiger Meinung von Personen und Inhalten ab. Aber bei den Grünen gibt es noch etwas. Sie haben einen Sound gefunden, der nach Veränderung klingt, ohne Furcht vor zu viel Verlust am Vertrauten zu wecken. Dass diese Neuinszenierung Annalena Baerbock und Robert Habeck zu verdanken ist, liegt auf der Hand. Was aber hinter Tönen und Personen zu verschwinden droht, wie meistens bei Wahlprogrammen, ist der Inhalt.
Und das war noch der Blick in die Zeitungen von morgen. Am Ende dieser Sendung die Presseschau, zusammengestellt von Sonja Helmke, Sprecherin Martina Sturm-Wende. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war bis hierher Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Abend, eine gute Zeit.